Herzlich willkommen, liebe Läuferinnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen Podcast. Mein Name ist Felix Henschel.
Mein Name ist Maximilian Torwirth und wir melden uns nach den deutschen Hallenmeisterschaften. Hast du zugeguckt, Felix? Hast du dich vor den Sportschau-Livestream gesetzt?
Genau, ich habe mich an den Stuhl tapen lassen von den spannenden Rennen, die es doch waren. Ich meine, unterm Strich kann man sagen, Favoritensiege auf ganzer Spur, auf allen in allen Disziplinen. Also wenn man jetzt einfach nur die Ergebnisse sieht, dann würde man sagen, ja, boah, war alles irgendwie vorhersehbar, aber es waren doch auf jeden Fall jede Menge spannende Momente, manchmal auch die Kämpfe um Platz 2 oder 3 echt spannend. Dann war es ein bisschen spannend, was so auf den Unterdistanzstrecken abging, meiner Meinung nach. Also bin ich gespannt, ob du vielleicht auch ein bisschen was erzählen kannst, wie da die Stimmung so unter den Läufern vor allen Dingen war in Leipzig. Und ja, dann war es ja auch abseits der Laufbahn irgendwie verrückt. Ich meine, muss man dazu sagen, wir nehmen jetzt den Podcast eben am Montag nach dem Wochenende der Deutschen Meisterschaften in Leipzig. Stattgefunden haben, ja, unter dem Schatten des Kriegs, der in der Ukraine ausgebrochen ist. Und ja, also mich, muss ich sagen, ja, hat es oder nimmt es auch immer noch ziemlich mit, ne? Muss schon sagen, irgendwie so eine gewisse Angst oder so. Ja, glaube ich, kann man schon Angst sagen. Ja, hat man so im Hinterkopf, ne? Irgendwie total neue, ungewohnte Gefühle. Konntest du das am Wochenende ganz ausblenden bei deinen Rennen oder wie ging es dir oder geht es dir damit?
Nee, ehrlicherweise nicht. Also das nimmt einen natürlich mit. Man beschäftigt sich viel damit. Ich bin irgendwie gefühlt jeden Tag 2 Stunden auf Twitter und gucke, was es da für Neuigkeiten so gibt. Und es ist natürlich auch Gesprächsthema. Also es war Gesprächsthema unter uns auf der Fahrt dahin, beim Abendessen am Freitag, man redet drüber, weil es letztendlich auch einfach wichtiger ist als der Sport und weil das eine Situation ist, in der unsere Generation so noch nicht gesteckt hat, auch wenn es natürlich auch überall anders auf der Welt schon Krieg gibt, aber das ist für uns was Neues und es ist halt einfach scheiße, Krieg ist scheiße und das hat uns oder mich zumindest definitiv jetzt nicht kalt gelassen am Wochenende. Das ist dann halt auch immer so ein bisschen die Frage, kann man sich dann mal so richtig freuen oder es ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch, dann auch da Rennen zu laufen und einfach so weiterzumachen, als wäre 700 Kilometer weiter nichts. Aber mir hat es vielleicht sogar einen Tick in die Karten gespielt, persönlich, weil ja schon auch ein bisschen Druck irgendwie mit der Favoritenrolle da war und halt die weltpolitische Situation ja gerade alles so ein bisschen in den Schatten stellt und so, da ist letztendlich dann auch egal, ob du Erster, Zweiter, Dritter oder Letzter wirst.
Ja.
So, das hat mir vielleicht ein bisschen geholfen, da gar nicht so sehr an diese Favoritenrolle zu denken und da vielleicht ein bisschen lockerer mit reinzugehen, aber ja, war auf jeden Fall ein ereignisreiches Wochenende. Wir wollten ja eigentlich nur mit einer Ukraine-Flagge ein kleines Zeichen setzen. Das ist dann medial ein bisschen durch die Decke gegangen.
Ja, was war da los? Für mal die Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, durch was da passiert ist um dein Rennen rum, bevor wir uns dann auf die sportlichen Ergebnisse und Highlights stürzen.
Ja, so machen wir es. Würde jetzt auch das letzte Mal sein hier im Podcast nochmal, wo ich dazu was sage. Das hatte ich auf Instagram ja schon bekannt gegeben, weil die Sache letztendlich jetzt auch wieder aus der Welt ist für mich und man es dann auch einfach mal gut sein lassen kann. Hanna, Robert und ich hatten uns überlegt, mit blau-gelben Haargummis zu laufen. Hanna und ich ums Handgelenk, Robert in den Haaren als ja, Friedenszeichen, letztendlich als Solidaritätsbekundung für die Ukraine. Und andere Athleten haben sich das eben auch überlegt. Die Leverkusener Jungs, die zu dritt im 3000-Meter-Finale waren, Jonathan Till und Alex, hatten sich eben eine Ukraine, ja, Flagge auf die Schulter gemalt. Und viel mehr haben wir uns dabei eigentlich alle gar nicht gedacht. Der DLV hat ja auch eine Schweigeminute gemacht an beiden Tagen. Die Ukraine-Flagge war auf dem Videowürfel. Haben auch einen Post dazu gemacht. Solidaritätsbekundung mit der Ukraine. Und von daher, ja, sind wir einfach so in den Callroom reingegangen und haben echt nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann kam halt irgendwann der Mitarbeiter im Callroom auf die Leverkusener Jungs zu und meinte, er hätte mit der Wettkampfleitung gesprochen. Sie müssten leider die Ukraine-Flagge von ihrem Arm wegwischen, weil es wohl ein politisches Statement wäre und das nicht erlaubt wäre. Mhm. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, warum Hanna, Robert und ich mit unseren Haargummis laufen durften. Ich glaube, die haben es einfach nicht gesehen. Vielleicht, weil sie wegen Sponsorentattoos mehr irgendwie auf die Schultern dann geachtet haben. Ich weiß es nicht. Ich habe die Haargummis dann auch unter meinen Armlingen ein bisschen versteckt, als die auf die Leverkusen dazugegangen sind. Jedenfalls war dann natürlich die Entrüstung unter allen Teilnehmern von uns da im Corum ziemlich hoch, weil wir es halt einfach nicht verstehen konnten, diese Entscheidung.
Gab es da dann schon Diskussionen, also vorm Rennen direkt?
Ja, definitiv. Also Leverkusen haben diskutiert. Ich habe relativ lautstark diskutiert. Da meinte der Corum-Mitarbeiter halt, es wäre nicht seine Entscheidung. Er hätte mit der Wettkampfleitung extra Rücksprache gehalten. Da meine ich so, ja, aber wenn sie jetzt einfach mal halt nicht hingeguckt hätten, dann wäre auch kein Problem. Er so, ja, können nicht machen. Das gäbe Konsequenzen für ihn. Ich so, ja, okay, dann soll die Wettkampfleitung bitte hier zum Corum kommen und uns das wenigstens selber sagen.
Wer ist denn die Wettkampfleitung? Wo sitzt die? Wie kann man sich das vorstellen? Also ist es
keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung.
Person oder?
Ja, also es ist eine Person. Ich weiß nicht, ob es eine Gruppe aus Personen ist. Ich habe mit denen selber tatsächlich nicht kommuniziert am Wochenende. Mhm. Ich denke mal, dass die irgendwo im Hintergrund sitzen, wie so eine Art Regie, die letztendlich guckt, dass alle Abläufe eingehalten werden, die halt die Oberaufsicht für Proteste, Disqualifikationen, alles weitere hat. Und ja, letztendlich war es dann so, dass die halt gerade auch beschäftigt war oder nicht kommen wollte, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall dann halt auch nicht gekommen ist. Ich meine, so viel Zeit ist da ja auch nicht. Die haben uns das irgendwie 5 Minuten gesagt, bevor wir halt reingelaufen wären. Ja, haben wir lange, oder was heißt lange, aber dann kurz überlegt, so was wir machen. Die Leverkusen haben es dann doch abgemacht, weil sie halt sonst disqualifiziert worden wären. Mhm. Haben ja mit allem so ein bisschen im Corum geredet, dass wir auch immer das Rennen gewinnt, dass man dann was dazu sagt und dass wir vielleicht gucken, dass wir alle irgendwie ein bisschen das Peace-Zeichen dann schon machen irgendwie am Start. Waren dann alle halt schon auch recht emotional. Also ich auf jeden Fall. Es hat mich schon deutlich angepisst, diese Entscheidung. Muss ich ehrlich sagen, also gehörig Wut und Emotionen waren dann im Bauch. So ging es dann auch zur Startlinie und ins Rennen, was dann auch ja schon emotional war. Und dann war ich in der glücklichen Position, dass ich das Rennen dann ja gewinnen konnte und zum Halleninterview und zum Sportschau-Interview durfte. Beim Halleninterview wollte ich halt kein normales sportliches Interview führen, weil das halt in der Situation für mich irgendwie unangebracht war. Und deswegen wollte ich mich kurz beim Leipziger Publikum bedanken und habe dann mehr oder weniger im Stadion-Interview nur gesagt, dass ich halt nicht verstehe, was wir hier machen. Wir machen eine Schweigeminute, wir machen Solidaritätsbekundungen und dann wird uns aber verboten, eine Ukraine-Flagge auf dem Arm zu tragen. Und habe halt dann aus der Emotion heraus, aus der Wut heraus gesagt, ich habe hier auch die Haargummis angehabt, dann könnt ihr mich ja auch disqualifizieren. So ein bisschen ins Mikro und bin dann einfach auch weggegangen, weil ich dann nicht mehr zu sagen wollte. So ziemlich das Gleiche habe ich dann auch im Sportschau-Interview gesagt, habe da ein bisschen mehr Hintergrund zu erläutert, aber ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Das ist auch nirgendwo online, aber ungefähr das Gleiche.
Warum eigentlich nicht?
Das weiß ich. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwas mit den Rechten zu tun hat, weil leichtathletik.de ja die Rennclips alle postet.
Ja.
Und auch Interviews. Vielleicht ist da irgendwie eine Absprache ist, dass man das nicht als Real Life gucken kann oder okay. So. Ja, finde ich persönlich auch schade. Also kann man auch drüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist. Aber gut. Deswegen konnte ich es mir jetzt auch nicht nachträglich angucken. Auf jeden Fall, was ich aber sehr positiv fand, ist, dass halt auch dann direkt Idris Konchinska auf mich zugab. Der ja quasi der Chef im DLV ist, um es mal vereinfacht zu sagen. Er musste dann natürlich auch ein bisschen auf mich zukommen, weil dann war natürlich klar, dass die Medien das so ein bisschen aufnehmen werden, nachdem ich das in der Sportschau gesagt habe. War aber ein sehr, sehr nettes, offenes Gespräch auf Augenhöhe und er meinte einfach nur zu mir, er könnte meine Emotionen auf jeden Fall voll verstehen, wenn er die Entscheidung hätte treffen müssen oder davon gewusst hätte, hätte er sie so nicht getroffen. Und hat dann halt nochmal erklärt, dass die Regeln natürlich so sind, dass eigentlich keine politischen Statements erlaubt sind, hat aber im gleichen Zug auch gesagt, er findet, dass die Regeln an der Stelle einfach oft zu veraltet sind und dass man da irgendwie auch mal überlegen muss, wie man die halt an die heutige Welt anpassen kann, beziehungsweise dass man halt sonst zumindest mehr Fingerspitzengefühl einfach haben muss und dass ich logischerweise nicht disqualifiziert werde. Hat natürlich ein bisschen die Wettkampfleitung auch in Schutz genommen und meinte, ja, sitzt da schnelle Entscheidung, die treffen musste, achten natürlich ein bisschen mehr auf die Regeln.
Paragraphen.
Auf die Paragraphen, haben vielleicht nicht das Große und Ganze in dem Moment im Blick. Kann ich ehrlicherweise auch verstehen. Finde ich auch fair von ihm, dass er da seine Mitarbeiter quasi in Schutz nimmt. Das ist auch absolut in Ordnung und war auf jeden Fall ein sehr gutes Gespräch. Und ab dem Zeitpunkt war das Ganze für mich eigentlich auch schon wieder erledigt letztendlich, weil Menschen machen Fehler. Da ist halt irgendwo hätte vielleicht nochmal eine andere Person eingreifen müssen, beziehungsweise in der Wettkampfleitung ist halt einfach ja, da ein Fehler passiert, was das Fingerspitzengefühl angeht. Vielleicht hätte man da auch vorher als DLV irgendwie eine Ansage zu machen müssen, weil man vielleicht hätte erahnen können, dass es kommt. Wie dem auch sei, es ist halt ein Fehler passiert. Menschen machen Fehler. So, ich habe Fehler gemacht. Du hast wahrscheinlich schon Fehler in deinem Leben gemacht. So läuft's halt. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, wenn man vernünftig drüber redet, dann ist halt auch gut am Ende des Tages. Das haben dann natürlich die Medien alle aufgenommen. Ich finde aber auch eigentlich relativ fair darüber berichtet. Ich habe nur gehört, dass Idris im Sportshow-Interview, wo er dann auch nochmal war, nicht ganz so gut rüberkam. Es war aber auch so ein bisschen, weil es dann auf einmal um Disqualifikation ging. Und ich glaube, das mit der Disqualifikation habe ich quasi nur am Stadion-Mikro in die Kamera oder ins Mikro gesagt. Und deswegen war für die Fernsehzuschauer, glaube ich, ein bisschen verwirrend, warum er auf einmal von davon geredet hat, dass ich nicht disqualifiziert werde. Aber ja, ich kann in dem Zusammenhang nur sagen, und ich würde auch ehrlich sagen, wenn es anders wäre, dass das echt ein sehr vernünftiges Gespräch mit dem Idris war. Und so wünscht man sich das, dass so mit einem mündigen Athleten oder mit so einer Situation umgegangen wird. Und deswegen ist das Thema für mich erledigt. Es geht um die Botschaft. Ich bin froh, dass am Sonntag auch einige Athleten sich dazu entschieden haben, da ein Zeichen zu setzen. Alisa Schmidt hat mit ihren Followern da, glaube ich, ein bisschen mehr Reichweite als ich. Und klar, das Zeichen wird jetzt die Welt nicht verändern. Aber ich sage mal so, zumindest wenn der Verband ein Zeichen setzt, dann sollten wir Athleten, glaube ich, genau das gleiche Zeichen auch setzen dürfen. Da muss, glaube ich, eigentlich nicht viel drüber diskutiert werden. Und ja, das war so ein bisschen der Nebenschauplatz des Wochenendes.
Ja, denke ich, können wir dann auch so stehen lassen. Über die Situation von politischen Äußerungen im Rahmen von Sportveranstaltungen, Olympische Spielen und so weiter und so fort wird ja relativ regelmäßig diskutiert und es gibt ja auch immer wieder Fans, die teilweise Sportler dann auch echt hart angehen und halt sagen, ja, so bleibt mal bei ihr, bei eurem Sport und lasst die Politik außen vor. Sport hat mit Politik nichts zu tun, was meiner Meinung nach eine völlig falsche Aussage ist. Das ist schon mehrere Jahrzehnte nicht mehr so oder war vielleicht auch nie so gewesen. Genau, aber ich glaube, dann können wir uns im Prinzip auf die sportlichen Ereignisse stürzen, wobei es da direkt schon wieder meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen politisch werden kann. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ich würde gerne über die 400 Meter nämlich erstmal sprechen, bevor wir zu den richtigen Laufdisziplinen kommen. 400 Meter Langsprint, Patrick Schneider hat gewonnen, der ja, wie wir auch schon mal besprochen haben, letzten Jahres im Herbst im Nationalkader 800 Meter ist. So, jetzt ist es ja dann eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn ein 800 Meter Läufer so schnell ist, dass er über 400 Meter deutscher Meister wird. Aber ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Fan wundert sich oder fragt sich, warum er nicht die 800 Meter gelaufen ist bei den deutschen Meisterschaften. Wie ist da die Stimmung?
Da kann ich ja ein bisschen was zu sagen. Also wir haben es ja öfter schon thematisiert. Wer mich kennt, Patrick Schneider, einer meiner besten Freunde. Ich habe mich riesig für ihn gefreut. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, den deutschen Meistertitel zu gewinnen. Ich bin auch ein bisschen heiser, immer noch leicht vom Schreien am Sonntag in der Halle für ihn und auch für die anderen Läufer. Das Projekt, was Patrick angehen wollte, ohne dass ich jetzt zu viel für ihn reden will, war immer darauf ausgelegt, dass er gleichzeitig noch 400 und 800 läuft. Also das es war nie auch, so, hat er auch so gesagt, es war nie so, dass der Wechsel nur auf 800 Meter folgen sollte und keine 400 mehr gelaufen werden. Er ist natürlich in eine 800 Meter Trainingsgruppe gegangen, zu einem 800 Meter Bundestrainer und ist deswegen letztendlich im 800 Meter Bundeskader gelandet. Aus meiner Sicht, jetzt im Nachgang, also eigentlich vielleicht auch schon im Vorfeld, aber spätestens jetzt muss man da einfach sagen, man hätte sich sehr viel Kontroverse sparen können, wenn man Patrick einfach im 400-Meter-Bundeskader gelassen hätte. weil dann diese Diskussionen einfach nicht aufgetaucht wären. Und letztendlich ist es momentan so, dass Patrick immer noch beweisen muss, dass er ein 800-Meter-Läufer ist. Das hat er mit seinen 800-Meter-Zeiten noch nicht wirklich gezeigt, dieses Jahr, diese Hallensaison. Das wird er, glaube ich, auch so selber sehen. Und es ist auch keine große Kritik, aber mit einer, ich weiß gar nicht, was er gelaufen ist, aber 1,49, 1,50, gehörst du natürlich nicht in einen Perspektivkader 800 Meter. Es wird spannend sein zu sehen, wie das Projekt weitergeht, ob er das hinkriegt, das auch auf 800 Meter umzusetzen oder ob man einfach irgendwie merkt, dieses 800 Meter Training tut ihm einfach super gut für die 400 Meter und dann muss man vielleicht überlegen für nächstes Jahr, ob man dann wieder zurück in den 400 Meter Kader reinkommt. Aber ja, auf jeden Fall interessant zu sehen, dass da dieses Überdistanztraining scheinbar gut wirkt und der da ja schon eigentlich fast recht souverän die 400 Meter gewinnt in Leipzig, ja, mit Hallen-WM-Norm auch im Vorlauf.
Wo er auch starten wird, hat er gesagt. Ne?
Wo er auch starten wird. Das heißt, er fliegt mit nach Belgrad, was für mich natürlich super schön ist, einen meiner besten Freunde da gemeinsam auf der Reise zu haben. Und ja, einfach wichtiges Zeichen für ihn nach einem sehr schwierigen letzten Jahr mit seiner Verletzung. Und er hätte es halt auch safe in die Olympiastaffel geschafft, wenn er halt nicht verletzt gewesen wäre. Von daher war das letzte Jahr für ihn auch sehr schwierig und umso mehr freut es mich, dass er jetzt diesen Erfolg feiern konnte.
Er hat ja im Nachrenninterview so ein bisschen den Vergleich gezogen, dass es ja 100 und 200 Meter Sprinter gibt. Und so gibt es halt mit ihm jetzt in Deutschland auch einen, der halt 400 und 800 Meter läuft. Ich denke, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil wenn du es mal hochskalierst auf diese Situation überträgst auf eine Großveranstaltung, ist mir jetzt kein Läufer, keine Läuferin bekannt, die das Double von 400 und 800 macht. Ich weiß nicht, ob dir jemand einfällt und ich glaube, es ist auch einfach unrealistisch, das so umzusetzen dann, oder? Ich meine,
wenn du ja, sagst... Ja, ich meine, bei Großveranstaltungen zu laufen wird wahrscheinlich schwierig, aber wenn man jetzt sich mal in der Welt umguckt, Donovan Brazier ist bei den US-Meisterschaften die 400 gelaufen und hat sich für die 400 bei der Hallen-WM qualifiziert als Vizemeister. Keely Hodgson hat im Sit & Kick Podcast gesagt, dass sie auch schon das Ziel hat, sich für eine 4x4 zu qualifizieren. Mhm. Also es gibt schon welche, die beide Wege versuchen zu gehen. Bei denen ist halt der Unterschied, dass die halt auch einfach Top 800 Meter Läufer sind. Und das wird man jetzt einfach sehen. Also wenn Patrick es schafft, eine 1,47, 1,46, sagen wir mal, in dem Bereich zu laufen, dann kann man auch sagen, er ist 400, 800 Meter Läufer. Ja. Und dann hat er es allen bewiesen, dass es geht. Wenn er jetzt die nächsten ein, zwei Jahre halt bei 1,49, 1,50 bleibt und halt eine 45, 46 auf 400 läuft, ja, dann ist er halt ein 400-Meter-Läufer, der
ausdauernd
für einen 400-Meter-Läufer eine gute 800 laufen kann. Das wird die Zeit zeigen. Wie gesagt, bisschen ärgerlich, dass er im 800-Meter-Kader ist. Das, wenn man ihn einfach im 400-Meter-Kader gelassen hätte, jetzt gäbe es diese ganzen Diskussionen wahrscheinlich gar nicht.
Gar nicht, nee, wahrscheinlich nicht. Ne.
Vor allem, weil auch ein Nicht-Kader-Athlet die 800 dann gewonnen hat. Aber ja, ich bin gespannt, es zu verfolgen und ich glaube, das wird noch eine interessante Storyline auch für den Sommer zu sehen, wie er das angeht, welche Rennen er läuft und ob da auch ja nochmal der nächste Schritt auf den 800 kommt.
Ja, ich glaube, wir sollten ihn auf jeden Fall schnellstmöglich mal hier in den Podcast einladen.
Ja, das kann ich definitiv machen. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte ihn da auch so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen.
Den nehmen wir jetzt mal rein in die Schusslinie.
Die nehmen wir rein in die Schusslinie, gerade jetzt auch vor dieser Hallensaison. Aber ich glaube schon, dass wir da was auf die Beine gestellt kriegen, wo es jetzt auch wieder so ein bisschen Aufwind gibt und funktioniert. Ich werde auf jeden Fall mal nachfragen.
Mach das mal. Ja, gut, dann lass doch mal ganz kurz dein Rennen durchgehen. Du bist ja als Favorit ins Rennen reingegangen. Ich denke, so der große Herausforderer war Sam Parsons, der relativ knapp, glaube ich, auch angereist ist aus den USA. Und ja, ich glaube, du hattest dich dann so nach 1600 oder 1800 Meter bist du, glaube ich, nach vorne gegangen. Hast das Rennen ein bisschen schneller gemacht, war jetzt aber auch keine extreme Tempoverschärfung, wenn ich das richtig gesehen habe, an den Splits. Aber es hat gereicht, um zu zeigen, dass der Kampf um den Titel nur noch ein Duell war, eben zwischen dir und Sam, dass du dir dann letzten Endes für dich auch recht deutlich gewinnen konntest. Ja, genau, der Kampf um Platz 3 war mega spannend, den man leider nur immer wie so auszugsweise gesehen hat. Da ging es auch richtig zur Sache mit Rangeleien und so weiter und so fort. Und dann ist Florian Brem Dritter geworden. Der hat sich da den Kampf um Platz 3 dann für sich entscheiden können. Hast du wahrscheinlich nichts von mitbekommen, ne, da vorne?
Doch, also natürlich nicht direkt, aber als ich mich dann umgedreht habe nach der Ziellinie, habe ich gesehen, wie auf einmal Flo und Felten sich über die Ziellinie werfen mit Jonathan Dahlke in der Mitte. Dann dachte ich mir so, okay, was ist jetzt hier los?
Was ist denn los?
Ich habe mich tatsächlich richtig auch für Flo gefreut. Der hat es auch echt verdient. Der arbeitet auch bei der Polizei. Also der ist jetzt nicht irgendwie Profisportler und kann den ganzen Tag trainieren und regenerieren.
Ist auch nochmal Bestzeit Dijk sogar gelaufen, trotz
Taktischen. Auch nochmal Bestzeit gelaufen. Für Jonathan Dahlke hätte ich mich natürlich auch super gefreut, aber Flo hat es, denke ich, auch verdient. Da kann man sich aufs Running Gags YouTube-Video wahrscheinlich freuen. War ein Win für die Content-Community auf jeden Fall da. Und ja, ansonsten, ich meine, man muss immer alle auf dem Schirm haben, aber es war natürlich schon irgendwie klar, dass es zwischen Sam und mir ausgeht. Ich werde jetzt nicht alle taktischen Überlegungen hier preisgeben, weil wir die vielleicht noch brauchen für andere Rennen. Aber es war schon das Ziel, jetzt nicht einfach auf die letzte Runde zu warten, wo noch mehr Leute mit dabei sind. Ich hätte mir das auch zugetraut, einfach nur die letzten 400 schnell zu laufen und das Ding zu gewinnen. Aber wenn man schon mal ein paar Variablen irgendwie blenden kann, beziehungsweise schon mal weg hat, dann ist es sicherlich auch nichts Schlechtes. Ich wollte auch mal ein Rennen laufen, wo ich mehr agiere als reagiere. Das habe ich so noch nicht gemacht in einem Meisterschaftsrennen. Das war, glaube ich, für mich auch ganz wichtig von der Erfahrung, wie es mal ist, so ein bisschen die Beine in die Hand zu nehmen, von vorne zu laufen.
Wie schnell würdest du denn sagen, kannst du eine 400 hinten drauf laufen bei so einem taktischen Rennen?
49. Nein, ich weiß es ehrlich nicht. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil immer die Frage ist ja auch, wie langsam ist es vorher? Und es ist einfach was anderes, als wenn du dich jetzt irgendwie im Training hinstellst und eine 400 läufst.
Ja, klar.
Ich hab Vertrauen in meinen Kick. Ich hatte immer schon Vertrauen in meinem Kick. Ich habe nicht die größte oder die beste Grundschnelligkeit der Welt und ich kann auch nicht 200er wahrscheinlich ballern mit anderen Jungs, die von unten kommen. Aber ich hatte immer das Gefühl, wenn ich in einem Race bin und wenn ich vom Grundniveau auf dem Niveau bin wie die anderen, dann kann ich mitkicken. Mhm. Ob ich es jetzt schaffen würde, einen Robert Faken in einem ganz langsamen Rennen zu outkicken, sei mal dahingestellt.
Der ist einfach mal eine 24. Ich glaube, die vorletzte Runde war eine 23 hoch, ne?
Ja.
Richtig krass,
ey. Ja, genau. Deswegen, aber ich habe vielleicht auch ein bisschen übertriebenes Vertrauen in meinen Kick, aber irgendwie ist das eine Sache, worauf ich immer vertraut habe. Ich weiß es letztendlich nicht, war jetzt auch nicht nötig, aber
solange du nicht eines Besseren belehrt wirst, ist es ja schön.
Ja, und wenn ich eines Besseren belehrt werde, dann muss man daran weiter arbeiten. Also es ist ja nicht schlimm. Genau, von daher. Ich wusste, dass Sam nochmal irgendwann angreifen wird. Das konnte ich dann aber relativ gut abwehren. Und ich muss ehrlich sagen, auch 400 vor Schluss, da wusste ich schon, ich habe noch einen Gang, den ich hochschalten kann, wenn der Angriff kommt. Und da war mir schon klar, da muss Sam jetzt schon was richtig Starkes halt auf die Bahn legen. Und wenn er das macht, dann habe ich halt keine Chance. Dann ist es okay, aber eigentlich sieht es ganz gut aus. Ich war letzte Woche ein bisschen erkältet. Also ich bin ein bisschen schlapp aus Livert zurückgekommen. Und irgendwie war jetzt die ganze Woche vor den Deutschen auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte oder gewünscht hätte. Ich glaube auch nicht, dass ich 100% war am Samstag. Aber manchmal muss man einfach irgendwie Wege finden zu gewinnen. Und ja, ist natürlich cooler Erfolg jetzt zum vorläufigen Abschluss der Hallensaison, bevor es dann nach Belgrad geht.
Ja, genau. Hanna Klein hat auch den Weg zum Sieg gefunden. Mit deutlichem Vorsprung, fast 20 Sekunden. Und vor Lea Meyer, die Zweite geworden ist, und Eva Dieterich. Bei denen war es ganz knapp.
Win für die Tübinger Trainingsgruppe.
Genau, Win für die Tübinger Trainingsgruppe. Und Sarah Benfares war dann auch ganz knapp noch am Bronze dran. 200 haben Eva Dieterich und Sarah Benfares nur getrennt. Also auch da wieder spannend. Der Kampf ums Podium spannender als der Kampf um den Sieg, muss man eigentlich sogar sagen.
Ja, ich meine, ich konnte das Rennen nicht verfolgen, weil ich da beim Einlaufen war. Es war ja relativ klar, dass Hanna ja, Hanna muss schon viel passieren, um das Rennen nicht zu gewinnen. Ich glaube, bei mir es war ganz interessant, dass Lea das Rennen trotzdem schnell machen wollte. Also der erste Kilometer war 2,57. Das ist schon ein PB-Kurs, fast Hallen-WM-Kurs, was die Mädels da angelaufen sind. Und ich glaube, ja, einfach souverän gemacht von Hanna. Dann souverän auch von Lea gemacht. Es war auch relativ klar, dass sie dann Zweite wird. Und was Platz 3 angeht, ist natürlich für uns super gut gelaufen, dass Eva, die ja auch zu unserer Trainingsgruppe gehört, auch wenn sie für Kassel startet, da Sarah noch an der Linie abnicken konnte. Ich glaube, Isabelle hat schon ein bisschen früher reingerufen, dass Eva was machen soll. Die hat es dann relativ spannend gemacht. Die konnte es auch, glaube ich, selber nicht so ganz glauben, dass sie da jetzt Bronze gewonnen hat in der Halle über 3000. Aber war natürlich, ja, aus Tübinger Sicht oder aus unserer Trainingsgruppensicht ein sehr, sehr schöner Auftakt am Samstag. Und ich glaube, für die Zuschauer war es tatsächlich auch da cool, dass das hinten raus noch ein bisschen Action war, weil vorne relativ klar war, wie es ausgeht.
Ja, glaube ich auch.
Konnte man sehen im Fernsehen oder haben die das nicht gezeigt, den Kampf an Platz 3?
Naja, auch wieder nur so ganz am Ende, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das ist aber allerdings auch, glaube ich, schwierig zu übertragen, weil du willst ja schon auf der Siegerin drauf sein. Also das gebührt ja dann auch irgendwie so dem Respekt. Und ehe du dann aber wieder rübergeschaltet hast, dann sind die ja auch schon fast da. Also
ganz schwierig.
Ja, glaube ich schon.
Das stimmt, ja. Naja, dann gab es am Samstag tatsächlich noch 1500 Meter Vorläufe, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich glaube, hier können wir es ganz schnell machen. Bei den Frauen hat es sich ein bisschen mehr gelohnt, denn da sind immerhin 4 Frauen ausgeschieden. Also es gab 12 Plätze im Finale und bei den Frauen 16 Starterinnen. Die sind auch alle ins Ziel gekommen, aber von den 16 sind leider dann eben 4 nicht ins Finale gekommen. Also da hat es sich, denke ich, gelohnt, ein Halbfinale auch auszutragen. Bei den Männern war es ein bisschen anders. Da waren 14 gemeldet.
Es waren 14 gemeldet und Amos ist nicht gestartet und Marco und Steinsberger ist dann im zweiten Lauf ausgestiegen. Deswegen ist man ins Finale gekommen, wenn man ja ins Ziel gekommen ist letztendlich. Ja, jetzt im Nachhinein hätte es sich halt nicht gelohnt, die Vorläufe auszutragen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich verstehe auch nicht ganz bei diesen Teilnehmerbeschränkungen immer, warum wir ein Finale mit 12 Leuten machen können, aber dann nicht 2 Vorläufe mit 24. Weil das wäre das Gleiche von den Personen auf der Bahn oder sagen wir mal 20 Leute.
Ja, geht es dann da auch um Warm-up? Bereich und wenn du das für alle Disziplinen so durchkalkulierst, sind es ja schon deutlich mehr.
Ja, kann auch sein, dass es halt noch wegen halt den Corona-Beschränkungen war. Ich habe ein bisschen durch die Blume gehört, dass schon daran gearbeitet wird, zumindest von Athletensprecherseite auch, dass die Teilnehmerzahlen im Sommer wieder größer werden, dass da wieder mehr Leute zugelassen werden, weil wir eben auch mal angefragt haben und gesagt haben, okay, jetzt sind ja wieder Zuschauer zugelassen bei den deutschen Jugend. Durften alle starten, die Norm hatten. Ah, okay. Ob man nicht auch da für alle mit Norm öffnen kann, das war jetzt in Leipzig nicht mehr möglich, aber ich glaube, dass es im Sommer wieder besser wird. Ich werde mich da auf jeden Fall so, wie ich kann, auch für einsetzen. Und so hat es auf jeden Fall dein Schützling Fritz ins Finale geschafft. Ich meine, der hat es wahrscheinlich auch so ins Finale geschafft, aber so war es ein Spaziergang.
So, naja, was heißt hier Spaziergang? Also ja, der Fritz hat ja schon richtig Fernsehzeit sich dann auch gegönnt, ne, ist nach vorne gegangen, wie wir das auch besprochen haben, war dann leider nicht ganz so schnell, wie wir gedacht haben. Aber hat es dann noch ins Finale geschafft. Glück ist mit den Doofen, sagt man ja. Oder auch mit den Fleißigen natürlich.
Ja, was ich mich beim zweiten Vorlauf gefragt habe, ist, Mo ist ja richtig schnell losgegangen, weil er irgendwie noch eine Belastung haben wollte vom Finale.
Scheinbar, ja.
Lassen wir das mal außen vor. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Marc dann ausgestiegen ist, war ja eigentlich allen klar, wenn man rechnet, so, man ist drin. Und da habe ich mich gefragt, wie langsam hätte man dann dieses Rennen zu Ende laufen dürfen?
Unter 4 Minuten.
Nee, weil Amos ist nicht gestartet. Es sind ja schon nur 6 ins Ziel gekommen im ersten Vorlauf. Man ist zu 7 im zweiten Vorlauf und Marco von Steinsberger ist irgendwann ausgestiegen im zweiten Vorlauf.
Ja, das heißt,
ja, das weiß ich nicht, aber der war nicht mehr in den letzten 400, 500 dabei.
Ah, okay.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt war ja klar, du bist safe im Finale. Und da habe ich mich mal gefragt, wie das Regelwerk ist, ob man dann hätte auch einfach zu Ende gehen dürfen, theoretisch, über die Ziellinie, oder ob es irgend so ein Passus gibt, dass ich weiß nicht, ob es so ein Passus gibt, wo es heißt, es muss eine ehrliche Anstrengung gemacht werden.
Ach Quatsch. Nee, das glaube ich nicht.
Ja, müssen wir mal irgendeinen Kampfrichter fragen. Aber,
also ja, wir können mal nachrecherchieren, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also was ist denn eine ehrliche Anstrengung?
Ja, das ist halt dann... Weißt,
wenn du jetzt 9 Minuten läufst, dann würde ich jetzt auch, würde ich dir halt absprechen, dass es eine ehrliche Anstrengung gewesen ist. Würde ich sagen, Tor wird raus. Wenn ich jetzt aber 9 Minuten laufe, würde ich sagen, Henschel, Finale, let's go. Also ich glaube, nee, das ist, da kannst du auch gehen. Dir wird ja auch nicht vorgeschrieben, wie schnell du ein Finale laufen musst, ne? Also als Gruppe, wenn du das dann gesehen hast, beim 1500 Meter Finale, können wir von mir aus gleich besprechen, da hast du ja den Startschuss, dann macht jeder irgendwie 2-3 Schritte, um mal vom Hallenboden wegzukommen, und dann wird die Handbremse geworfen. Da ist ja jetzt auch kein Passus, dass es heißt, ihr müsst irgendwie unter 20 Sekunden die ersten 100 zurücklegen oder so.
Ja, definitiv. Also 1500 waren ein echtes Meisterschaftsrennen mal wieder. Was sich allerdings erst kurz vorher so entschieden hat, dass es so ein echtes Meisterschaftsrennen wird. Ich glaube, Robert hat schon damit, oder ich weiß, dass Robert schon damit geliebäugelt hat, den deutschen Rekord auch da in Leipzig in seiner Halle im DM-Finale zu laufen. Aber irgendwie hat er nicht so ganz die Mitstreiter dafür gefunden. Ich glaube, es war auch mal die Überlegung, ob jemand mit Tempo machen will von vorne. Da hat sich aber keiner bereit erklärt, was ich ehrlicherweise auch ganz gut finde, weil ich finde, bei einer Meisterschaft, wenn du da im Finale bist, da sollte man sich auch nicht unbedingt dafür opfern, Tempo zu machen. Also ich mag das eigentlich, wenn es eine ehrliche Meisterschaft, ein ehrliches Gegeneinander ist, als so abgesprochene Rennen. Und dann ist es halt langsam geworden. Vorne, wie gesagt, war das Duell so ein bisschen Robert Faken gegen Mohamed Mohamed. Und dann um Platz 3, so wusste man ja auch vorher so ein bisschen, war Lukas Abele, Tim Assmann und Maximilian Feiß, der leider nicht angetreten ist, weil der, ich glaube, am Po Probleme hatte, wurde mir gesagt. Mhm. Was auch immer das bedeutet. Aber ja, so haben sie sich dann aufgereiht, sind bei 800 in 2:11 durch. Und dann, wie du schon gesagt hast, ich gucke hier gerade Rundenzeit 7, 23:63, Runde 8, 24:92. Was jetzt natürlich nicht ganz Sinn ergibt, weil man ja nur 7,5 Runden läuft. Deswegen frage ich mich, wo da die Zeiten genommen worden sind, wenn ich gerade mal nachdenke.
Ja, das hab ich mir auch gedacht, aber oder ist es die 8. Runde? Also,
ja, aber halt, es gibt halt auch Runde 1 mit 33:37. Das sind 8 Runden mit 200 Meter Splits, was aber halt 1600 wären.
Du hast es nochmal rausgerechnet, die von, also die von der 7. zu, nee, macht auch keinen Sinn. Kein Plan, Max.
Wie dem auch sei, ich habe auf jeden Fall gehört, dass Robert Faken die letzten 300 in einer 36 irgendwas gelaufen sein soll. Mo in einer 38 niedrig.
Ach krass.
Also
schon gut.
Ja, schon beeindruckend, was die hinten raus gelaufen sind. Robert auch sehr souverän und deutlich dann gewonnen letztendlich. 1,5 Sekunden Vorsprung vor Mo, der dann auch wieder 1,5 Sekunden Vorsprung auf Lukas Abele hatte, der sich auf die Zielgerade knapp gegen Tim Assmann durchsetzen konnte mit 2 Zehnteln. Hat er sich, glaube ich, auch verdient, der Lukas, da mal wieder eine Medaille zu gewinnen. Der Edelpacer der Nation, wenn man so will.
Ja, stimmt, ja.
Für mich natürlich ein bisschen schade, dass Tim es nicht noch ins Ziel gerettet hat. Aber ich glaube, dem stehen alle Türen offen für die Zukunft. War auch da der Jüngste unter den Top-Leuten. Und dann hatte man halt hinten quasi nochmal ein extra Rennen um Platz 5 bis 12. Letztendlich, wo dann die anderen Jungs die Plätze noch ausgelaufen sind.
Richtig. Wollen wir gleich rübergehen zu den Frauen? Da auch Favoritinnen-Sieg mit Kati Trost von der Regie Stadtwerke München. Ganz deutlich einfach irgendwann losspaziert und da konnte Vera Coutillier nicht mehr hinterher.
Die Wobei sie relativ lange noch dran war, Vera, tatsächlich.
Ja, aber als Kati so richtig, also als Kati einmal gezuckt hat, dann war sie schon gleich weg, hätte ich gesagt, oder?
Also ich habe es im Stadion gesehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber Kati hat schon die 800 Meter Zwischenzeit angeführt.
Ja, genau. Aber das sah für mich noch schon sehr kontrolliert aus.
Okay, das war für dich noch nicht der Antritt. Ja, okay.
Genau.
Dann fair. Das stimmt natürlich. ich habe dich jetzt unterbrochen, sorry, Vera Cotelier, aber Zweite geworden, 4:13:08 und Verena Meisel 4:14. Und man muss in dem Rennen auch sagen, das war auch ein bisschen so die erwartete Reihenfolge. Die war noch relativ schnell vorne zu dritt weg. Vera hat am Anfang die ersten 400 schnell gemacht. Da war schon relativ klar, das wird Gold, Silber, Bronze an die drei. Aber es war ein schnelles Rennen. Also Kathi ist vorne eine 4:10:0 gelaufen, was echt keine schlechte Zeit ist in der Halle. Und auch dahinter hat es PBs nur so gehagelt. Also die 4:13 von Vera war PB, Verena PB. Und auch Platz 5 bis 11 sind alle eine PB gelaufen in dem Rennen. Also bei den Mädels war es keine taktische Angelegenheit. Die knallen einfach immer drauf. Das ist echt eigentlich ganz witzig, weil gefühlt ist immer so, die Jungsrennen sind dann alle taktisch und bei den Frauenrennen, die laufen einfach so schnell sie können und was passiert, passiert.
Ja, wobei da auch schon taktisch gehandelt wurde, ne? Aber auf einem schnelleren Ausgangslevel, das kann man auf jeden Fall so sagen.
Genau, ja. Auch wenn man natürlich schon sagen muss, in dem Rennen war die Breite jetzt auch nicht so gegeben wie im Männerrennen, auch wenn im Männerrennen war es jetzt auch nicht so dicht nach den ersten vier, aber bei den Frauen war halt schon, also wenn man sich die Vorläufer angeguckt hat, dann hast du, da stehen ja immer dann die PBs, werden eingeblendet, das habe ich auch noch im Stream gesehen, dann hast du halt irgendwie Kathi mit ihrer 4:07, dann hast du noch Vera und Verena mit einer 4:15 und dann geht's halt irgendwie bei 4:25, 4:30, das ist halt schon nochmal ein Unterschied, aber auch viele junge Athletinnen dabei und ja, souveräner Sieg von Kathi.
Dann stehen nur noch die 800 Meter aus. Womit fangen wir an? Männer oder Frauen?
Lass mit Frauen anfangen, weil das Männer 800 Meter Rennen war für mich eigentlich im Vorlauf irgendwie so ein bisschen das Highlight tatsächlich auch oder das spannendste Rennen. Deswegen machen wir das vielleicht zum Schluss. Bei den Frauen auch keine Überraschungssiegerin. Christina Hering 2:02:08 vor Maite Kohlberg 2:03:06. Und dann gab es auch da wieder einen Kampf um Platz 3. Den Alina Schönherr in 2:06:08 doch recht deutlich für sich entscheiden konnte. Hättest du gedacht, dass Maite so lange dranbleiben kann an Fischi?
Das Tempo war jetzt nicht so krass hoch, von daher, ja, aber es war dann am Ende schon irgendwie klar, ne, würde ich sagen. Also da war jetzt nie irgendwie Gefahr. Ist jetzt meiner Meinung nach keine Gefahr von Maite ausgegangen.
Ja, ich find's beeindruckend, wie sich Fischi dann immer noch auf der letzten Runde doch wieder wehren kann, auch wenn sie das ganze Rennen von vorne läuft. Also so langsam sind sie jetzt auch nicht durch. Die sind eine 61 durch auf 400. Ist jetzt auch nicht rasend schnell, aber ist jetzt auch absolut keine Bummelei, wenn man so will. Und Maite hatte bis jetzt diese Hallensaison nicht so richtig viel zusammenbekommen. Das würde sie auch selber sagen, war auch ziemlich unzufrieden und hat mit allem, glaube ich, so ein bisschen gehadert. Und als sie dann aber eingangs der letzten Runde noch direkt hinter Fischi war ich so, ja, okay, die ist halt noch wirklich da. Und dann hat sie auf der Gegengeraden auch nochmal kurz angegriffen, wo ich mir dachte, okay, kann Fischi da jetzt mal wieder gegenhalten? Ja. Und dann packt Fischi halt immer ihren Schritt, ihren Kampf raus, macht da 3-4 raumgreifende Schritte. Dann kommt Maite nicht vorbei und dann zieht Fischi das sehr souverän.
Ja, sie durch. Muss da so das eine Kraft dann noch irgendwie mobilisieren können. Auch einfach, um die Koordination noch aufrecht zu erhalten.
Das ist echt immer wieder beeindruckend und das muss man auch mental erstmal, glaube ich, so verpacken, wenn man die ganze Zeit so ein Rennen anführt und eine 2:02 ist jetzt ja auch kein Spaziergang für Fischi. Also da arbeitest du ja auch. Also es ist jetzt nicht so, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt noch ganz, ganz viel übrig auf den letzten 100 und dann wirst du attackiert und dann mobilisierst du nochmal und bleibst stark. So normalerweise wird man ja sagen, kommt das Momentum eher von der Läuferin, die von hinten kommt. Also finde ich schon immer wieder beeindruckend auch zu sehen tatsächlich, wie souverän Fischi das oft von vorne läuft.
Auf jeden Fall, ja. Nee, das, also so war es jetzt gar nicht gemeint, ne? Aber hast du recht. Also du hast gerade schon gesagt, du warst hyped für das 800-Meter-Rennen. Wie hast du es wahrgenommen? Hast du es dann live im Stadion noch gesehen?
Ja, also ich muss mal sagen, der Sonntag, ich war so, Samstagabend habe ich gesagt, oder eigentlich Freitag, ich muss einmal ganz kurz die Haustür aufmachen.
Macht das, tut mir leid. Schon wieder irgendwelche Laufschuhe bestellt wahrscheinlich oder vielleicht mal ein paar schnelle Spikes, weiß es nicht. Es waren ja auch tatsächlich einige Zuschauer wieder im Stadion, ich glaube so 1600 Zuschauer ungefähr, sowas.
Es war auf jeden Fall eine gute Stimmung. Also es war jetzt nicht ausverkauft. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich da waren. Habe ich mir gar nicht angeguckt. Aber das Leipziger Publikum ist auch ein cooles Publikum. Also die kennen sich aus mit Leichtathletik. Die machen gut mit. Das hat schon Spaß gemacht. Ja, jedenfalls, sorry für die kurze Unterbrechung. Was ich sagen wollte war,
Wie musstest du denn jetzt die Tür aufmachen?
Ja, Nils Vogt
ist wieder, immer noch da.
Hier, nee, ist immer nicht immer noch. Nee, also so lieb haben wir uns dann auch nicht, dass er hier komplett eingezogen ist. Aber er ist mal wieder da, hat heute die Sportfreigabe bekommen und man darf sich darauf freuen. Ja, er kommt gerade vom Laufen.
Oh, deswegen, wie war's?
Nils, wie war's? War gut?
War schön, super schön hier.
War schön, wir haben wieder schönes Wetter. Immer wenn Nils da ist, scheint hier die Sonne und es ist einfach nur geil. Deswegen, Nils ist wieder auf dem aufsteigenden Ast und da darf man sich auf jeden Fall auf die Rennen im Sommer freuen. Was ich sagen wollte, war, vor den deutschen Meisterschaften meine ich, es gibt eigentlich nichts Geileres, als Samstag schon zu laufen. Im Idealfall gewinnst du das Rennen und kannst Sonntag einfach ganz entspannt deinen Freunden zugucken im Stadion.
Würde ich so unterschreiben.
Sonntag war so nervenaufreibend. Also es war wirklich, wirklich nervenaufreibend, weil die Leute im Block 3 haben, glaube ich, ich bin auch ein bisschen crazy, weil wir echt so viele Leute irgendwie dann angefeuert haben und rumgeschrien haben da von der Kurve aus und erst halt Patrick, dann Tim im 1500-Meter-Rennen und im 800-Meter-Rennen waren eben ja eigentlich zwei meiner besten Freunde mit drin, also Adrian Engstler und Christoph Kessler, eben der auch mit zu den Favoriten gezählt hat, neben eben Marc Reuter und Karl Bebendorf. Und das Rennen war relativ offen im Vorfeld. Also ich glaube nicht, dass man da hätte sagen können, wer das jetzt gewinnt. Also man hätte, klar, tippen kann man immer, aber im Vergleich zu den anderen Mittelstrecken, wo schon relativ klar war, wie das sich ungefähr ausspielt, war es halt relativ offen. Und ich hätte auch nicht gewusst, wie ich dieses Rennen angehe. Also wenn ich jetzt Chris gewesen wäre, wenn ich Marc gewesen wäre, wenn ich Karl gewesen wäre, es wäre für mich richtig schwierig gewesen, sich zu überlegen, wie laufen wir dieses Rennen? Vor allem, weil du auch eben so Felix Wittmann, Adrian Engstler, die jungen Athleten hinten raus hattest, die halt auch eine Rolle spielen, wenn das Rennen halt auf 1,55 geht oder so.
Ja.
Und wer so ein bisschen Christoph Kesslers Weg verfolgt hat, der hat halt schon 7, 8 Mal bei deutschen Meisterschaften Silber gewonnen. Also der gewinnt eigentlich immer Silber. Und letztendlich hat er das Rennen dann ein bisschen in die Hand genommen, war die ersten 400 vorne, hat's eben schnell gemacht. Er hat dann auch im Interview gesagt, sein Ziel war eben, da Adrian und Felix so ein bisschen schon mal loszuwerden, weil er es, glaube ich, auch in Monte Gordo gesehen hat, wie schnell die Jungs halt doch sein können,
wenn man sie lässt. Spionage.
Nee, die haben ja viel zusammen trainiert, tatsächlich. Also ja. Ich weiß, offene Spionage.
Aus Gründen.
Offene Spionage. Also es ist halt eine 53,5 angegangen. Ist jetzt auch nicht die allerschnellste Zeit der Welt, aber halt schon zügig. Und ja, dann ist es spannend geworden, weil dann ist irgendwann Karl Bebendorf mit Marc Reuter vorbeigezogen an Christoph Kessler. Was hast du dir da gedacht? 600 vor Ziel, als sie in die Schlussrunde gegangen sind, wer das Ding macht?
Ja, auf jeden Fall einer von den beiden. Also einer von Karl, also entweder Karl oder Marc, habe ich gedacht.
Ja, also es war, ja, ich dachte mir auch so, ja, scheiße. Also, sorry, wenn ich das so sage, aber ich war da schon ein bisschen parteiisch, auch für Chris in dem Fall. So, jetzt gehen die vorbei, jetzt wird's schwierig. Aber wir saßen quasi nach Ausgang der ersten Kurve, also bei 150 noch zu laufen. Und da hat man gesehen, wie Karl vorbeikommt, Marc und wie dann Chris mit so einer ganz kleinen Lücke, vielleicht 2, 3 Meter, hinter denen herkommt. Und zu dem Zeitpunkt, ich natürlich nur noch am Schreien gewesen.
Ja, ganz kurz, 3 Meter ist schon... Da passen anderthalb Läufer noch rein. Das ist schon eine ordentliche Lücke.
Ja, vielleicht war es auch ein Tick kleiner.
2 Meter.
Vielleicht 2, anderthalb, 2.
Ja.
Wie dem auch sei, ich natürlich komplett am Schreien, dass er da jetzt nochmal vorbeigeht und dass heute sein Tag ist und dass jetzt einfach Vollgas gibt.
Soll sich jetzt mal anstrengen, endlich, ne?
Ja, und dann hat er das dann auch mal gemacht. Ah, nee, aber man hat schon ein bisschen gesehen, zu dem Zeitpunkt, dass Marc und Karl nicht mehr gut aussahen. Und als Chris dann auf der Gegengerade diese 1, 2 Meter, die er vielleicht hatte, zugemacht hat, muss ich sagen, war eigentlich relativ klar, dass Chris das Ding gewinnt. Er hat dann sehr klug die Kurve noch gewartet, hat nichts gemacht, um da nochmal auf Bahn 2 oder Bahn 3 rausgehen zu müssen, da irgendwas zu vergeuden. Und kam dann mit dem ganzen Momentum auf der Zielgerade wieder vorbei, wo Karl und Marc dann leider ein bisschen gestorben sind. Und hat letztendlich, ja.
Letztendlich hat Christoph Kessler gewonnen vor Karl Bebendorf und Marc Reuter. Was man auch dazu sagen muss, dass in der, auf der Bahn in Leipzig, die da aufgebaut wird, die Zielgerade auch wahnsinnig kurz ist, würde ich sagen, oder? Es sind kurze Geraden eher.
Ja, es ist eine lange Kurve, kurze Gerade. Aber er hat dann echt nochmal, keine Ahnung, 3/10 oder so zwischen sich und Karl gebracht, obwohl er von hinten eben kam. Ja, irgendwie hatte man es gesehen bei 150, dass er das gewinnen wird. Zumindest aus meiner Sicht. Vielleicht war es auch ein bisschen die
Hoffnung
Fanbrille,
mit dabei.
Die Hoffnung mit. Aber da war dann wirklich auch kein Halten mehr auf der Tribüne tatsächlich, weil auch Chris, der hat jetzt angefangen zu arbeiten, 20 Stunden, immer so jemand, der im Schatten von den anderen Leuten steht, ist aus dem Kader rausgeflogen, ist eher so jemand, wo alle Bundesrenner auch sagen würden, so ja, der hat jetzt nicht mehr so
die Hoffnung.
So die Hoffnung, dass da nochmal richtig groß was passiert und vielleicht kommt auch keine 1,44 mehr oder 1,45 tief oder so, aber er hat sich diese Goldmedaille auf jeden Fall verdient, weil wer 7-8 Mal bei deutschen Meisterschaften Silber gewinnt, der hat es auch verdient, irgendwann mal ganz oben zu stehen und ist auf jeden Fall einer der positivsten und besten Menschen in diesem Sport, der auch echt eine super gesunde Einstellung zum Sport hat, von dem ich mir auch viel abgeschaut habe und das war für mich tatsächlich einfach auch das Highlight von diesem Wochenende, dass er sich da endlich mal mit Gold auch belohnen konnte.
Hey, insgesamt finde ich, kann man sagen, dass auch wenn es, wie eingangs schon erwähnt, viele Favoriten-Siege gab, es einfach doch jedes Rennen hatte irgendwie mindestens einen spannenden Moment. Und ich denke, dann kann man sich auch auf die deutschen Meisterschaften im Sommer freuen, die in gar nicht allzu langer Zeit stattfinden werden, Ende Juni. Also das, finde ich, hatte schon auf jeden Fall viel Freude gemacht. Und die Übertragung fand ich eigentlich auch war gut gemacht. Kann man vielleicht kurz dazu sagen, dass er als Spezialistin Denise Krebs mitgearbeitet hat bei der Sportschau hinter den Kulissen und dann teilweise am zweiten Tag, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, auch als Moderatorin oder Kommentatorin. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall gut gewesen. Was mir ein bisschen, wo ich ein bisschen schmunzeln musste oder was mir so ein bisschen nachdenklich gemacht hatte, ich glaube, das müsste über Vera Coutelier gewesen sein. Kann es sein, dass sie Zahnärztin ist?
Ja.
Ja, genau. Das hatte der Kommentator sowohl beim Vorlauf als auch im Finale dann also erwähnt, ja, dass sie ja Zahnärztin ist und dann schon einen vollen Tag ja auch hat. Das heißt, sie geht um 6 Uhr ins Training vor der Arbeit und dann arbeitet sie ganz normal und trainiert dann das zweite Mal danach. Und die Aussage stimmt ja auch und es ist ja auch bewundernswert, dass sie das so schafft. Aber was mir da manchmal so ein bisschen, oder worüber ich mich noch mehr freuen würde, wenn ein Kommentator oder wenn er in der Moderation das dann auch nochmal ein bisschen anders einordnen würde, weil man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja schön und gut, wenn es für sie so klappt oder wenn sie das so macht, aber man darf auch nicht vergessen, es sind die besten deutschen Läuferinnen, die ganz normal arbeiten müssen. Es kann sein, dass es Vera auch nicht anders wollen würde, aber manchmal ist mir das ein bisschen zu sehr so, es wird abgefeiert, dass Leute diesen Sport machen, obwohl sie so viel arbeiten müssen, was auch völlig korrekt ist. Ich meine, da sind ja ganz viele Starter, Starterinnen, die das einfach aus Leidenschaft machen und ich denke, das zeichnet unseren Sport schon auch aus. Aber ich glaube, es wäre auch mal cool, wir könnten über die ersten 3, 4 sagen, hey, die sind hier in der Pro-Trainingsgruppe Wattenscheid oder Tübingen und können vom Sport leben. Ich glaube, es würde jetzt der ganzen Sache auch nicht schaden. Verstehst du meinen Gedankengang?
Ich verstehe deinen Gedankengang auf jeden Fall. Es wäre natürlich cooler, wenn wir ganz groß gedacht nur Vollprofis in einem Finale hätten, weil das würde heißen, dass das Niveau höher ist, dass ja mehr finanzielle Möglichkeiten hinterstecken und dann im Endeffekt auch die Spitze wieder besser werden würde. Gerade wäre es ein gutes Beispiel. Die ist in der Situation, wo es eigentlich leider nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Und in dieser Situation ist es halt ganz, ganz schwierig, dir das als Profi zu finanzieren in Deutschland. Weil eine 4:13 ist gut, damit wirst du deutsche Vizemeisterin. Das ist eine sehr gute Zeit, aber es ist keine Zeit, mit der du dich international für irgendwas qualifizierst. Und du hast ja, halt dann auch noch die beiden Katis vor dir. Und dann wird es halt schwierig für so einen Athleten in Deutschland Verträge zu kriegen, mit denen sie halt, ja, ihr Leben irgendwie bewältigen kann.
Ja, und das ist halt dann immer auch die Zwickmühle, ne? Ich meine, das wird ja dann auch oft von Verbandstrainern oder so, hört man ja dann schon auch mal irgendwie so die Forderung, ja, wir brauchen mehr Professionalität, die Athleten müssen professioneller sein. Und ich glaube halt, wenn du in die Weltspitze willst oder wenn du auch in die europäische Spitze willst, was ja teilweise bei den Strecken schon bis auf wenige Ausnahmen auch ein extrem hohes Niveau einfach hat, dann kämpfst du halt als Athletin oder als Athlet dann teilweise schon mit einfach mit deutlich schlechteren Mitteln, wenn du dich halt nicht komplett drauf fokussieren kannst. Und ja, genau, ich glaube, das ist auch alles klar. Ich glaube, das ist auch, ich kann mir auch vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren auch nochmal irgendwie verbessern wird, dass es vielleicht breiter aufgestellt sein wird, auch in Deutschland mit den USA als Vorbild. Aber ich glaube, das sollte man halt auch in der Berichterstattung immer mal wieder erwähnen, dass es zwar mega cool ist, dass auch solche Sportler, Sportlerinnen an den Events teilnehmen und auch extrem gut abschneiden, auch sehr, sehr gute Zeiten liefern, wie du es ja schon gesagt hattest. Aber ich glaube, da sollte schon das Verhältnis stimmen, dass man auch mal sagt, wäre auch cool, wenn es in Deutschland die Möglichkeit gäbe, für junge Athleten das auch mal ausprobieren zu können, wo es halt hingeht. Und ich glaube halt nicht, dass du es ausprobieren kannst, wenn du 40 Stunden noch arbeitest, ne? Das ist einfach, da fehlt dann einfach Zeit, sowohl fürs Training als auch für die Regeneration.
Ja, und da halt auch wieder Vera, auch 95er Jahrgang, wenn ich jetzt nicht falsch liege, also richtig, genau, ja, wie ich, da kommst du mit einer 413 nicht in den Kader rein, weil die Kadernorm ist da schon so weit, dass du irgendwie auf Weltmeisterschafts- oder Olympianiveau sein,
ja,
musst.
Ja, aber der Kader würde es ja auch nicht richten können. Also ich meine, es geht ja wirklich um, du musst deine Miete zahlen, du musst Trainingslager zahlen, du musst vielleicht ein Physio bezahlen, du musst zu den Wettkämpfen kommen, also Reisekosten und so sind ja auch nicht ganz ohne. Wenn du mal 4, 5 schnelle Rennen haben möchtest, irgendwie im europäischen Nachbarländern. Also ja, Kader ist immer, finde ich, ja, ist schon irgendwie vielleicht ganz schön, aber finanziell, sind wir mal ehrlich, macht das auch fast nichts aus, oder? Also ab welchem Kader kriegst du dann so viel Kohle, dass du deine Miete bezahlen kannst? Ja, ich weiß nicht, wie es im Perspektivkader ist.
Perspektivkader sind halt 700 Euro im Monat. Das ist schon eine solide Basis. Ja. Wenn du dann noch 1, 2 Sponsoren dazu kriegst, kommst du schon in eine Situation, weil du auch Trainingslager bezahlt kriegst, dass du zumindest mal mit einer Null rauskommst und keine Verluste machst. Sagen wir so. Das ist natürlich noch weit weg davon, irgendwie ein Profi-Gehalt zu haben oder irgendwas. Aber das hilft definitiv. Man sieht es jetzt auch bei Orden. Orden hat schon auch ein paar jüngere unter Vertrag jetzt. Ich weiß nicht, wie viel die kriegen, ob die wirklich als Profi leben können oder nicht. Aber man hat schon gehört, dass Orns Bedingung war, dass die Leute nicht studieren und als Profi leben.
Ach,
und
echt, ja?
Wenn man von den Jüngeren guckt, Fabienne Meyer, die, glaube ich, 5. geworden ist am Wochenende, die ist 4. bei Orn unter Vertrag. Mhm. 4. sogar, mhm. Ja. Jolanda Kalabis, die ist jetzt die Deutschen nicht gelaufen, aber hat die deutschen Jugendmeisterschaften über 800, meine ich, gewonnen. Mhm. Die haben beide anscheinend einen Orn-Vertrag. Ich weiß nicht, wie deren individuellen Situationen sind oder nicht, aber ja, das kann man auf jeden Fall mal die nächsten Jahre hoffentlich verfolgen, wie da deren Weg so weitergeht und ob man da auch tatsächlich merkt, dass es einen positiven Unterschied macht und dass die eben mehr Möglichkeiten und mehr Freiheiten haben. Wobei es natürlich schon auch schwierig ist, in Europa irgendwie dann einfach komplett aufs Studium zu verzichten und in dem Alter irgendwie Vollprofi zu werden. Aber ja, wird man dann sehen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt.
Ja, auf jeden Fall spannend. Ja.
Und was ich noch sagen wollte, zu den deutschen Meisterschaften abschließend, gerade zum Laufbereich, was mich irgendwie voller Vorfreude gestimmt hat, ist, wir hatten schon spannende Rennen vorne und um Platz 3, obwohl noch nicht mal alle angetreten sind. Und ich glaube, wenn im Sommer alle fit sind und sich vorbereiten auf die Höhepunkte, dann wird das noch mal ein Stück weit geiler, wenn Amos noch bei den 1500 Meter dabei sind. Dann haben wir da auf einmal, hätten wir 3 Jungs gehabt in Leipzig. Und Marc Tortell ist gerade nicht fit, sondern ein bisschen verletzt. Wenn, gut, den Nils hätten wir trotzdem weggemacht über 3000, aber wenn Nils Vogt im 3000 Meter Rennen gewäre oder noch ein paar andere Jungs, dann glaube ich, kann oder das 5000 schon...
Dann, ja.
Oder ein Aaron Biedenfeld, das nehmen wir jetzt mal direkt als Überleitung. Der ist nämlich heute in der Nacht deutschen Rekord über 5000 Meter in der Halle gelaufen. Mit 13:21.99 auf dem berüchtigten Boston University Track. Also sehr starke Zeit, ist auch Norm für die Europameisterschaften.
Die er auch verwenden kann.
Da bin ich mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, dass die gelten müsste.
Also ich weiß auch, ja.
Von den Amerikanern, die Hallenzeiten haben auf jeden Fall für Olympia gegolten, gelten auch für die Weltmeisterschaft. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum das bei der EM anders ist, außer der DLV hat da irgendwo einen Riegel vorgeschoben. Aber ich glaube, dass er sie verwenden kann. Es kann halt sein, dass es irgendwie so einen bevorzugten Nominierungszeitraum gibt. Also das heißt, wenn du in der Sommersaison die Zeit läufst, dann gelten die vorrangig zu denen, die du in der Wintersaison läufst oder so. Mhm. Das ist ja auch öfter so, dass der Nominierungszeitraum schon 2021 irgendwann anfängt, aber eine Zeit 2022 also höher zählt als eine schnellere Zeit aus 2021, wenn man so will. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr starke Leistung. Ein deutscher Rekord ist ein deutscher Rekord. Das muss man neidlos anerkennen. Ich meine, es war ihm auf jeden Fall zuzutrauen.
Und die Zeit ist schon stark, also muss man schon...
Sehr schöner Erfolg für ihn. Das Niveau in der NCAA ist ja gerade brutal hoch, wenn man sich das mal anguckt. Und zeigt auf jeden Fall auch für mich und für alle anderen, dass man sich jetzt auf dem deutschen Meistertitel in der Halle nicht ausruhen kann. Und das ist,
ihr solltet schon schön weiter trainieren.
Sehr, sehr spannend wird Richtung Sommer. Und ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen.
Bin ich auch gespannt. Ganz kurz noch, um den Podcast für heute abzurunden. Ich denke, muss man schon mal kurz erwähnen, dass Cole Hocker bei den US-Meisterschaften sowohl die 1500 als auch mal die 3000 Meter gewonnen hat. Und der hat auf jeden Fall auch einen guten Kick.
Der hat einen sehr guten Kick. Das ist wahrscheinlich ein bisschen, also da würde ich sagen, könnte ich verlieren.
Ja.
Ja. Aber wer weiß, andererseits, der hat halt auch, das ist ja wieder mein Argument, der hat ja auch 3,30 Niveau auf 1500. Mhm. Wenn ich 3,30 Niveau auf 1500 habe und wir gegeneinander kicken,
dann ist es was anderes.
Dann müssen wir halt nochmal drüber diskutieren. Dass jemand, der 3,30 läuft, gegenüber jemandem, der 3,38 läuft, wahrscheinlich den besseren Kick am Ende hat. Sollte
sich ein bisschen frischer fühlen, ja, das stimmt.
Sollte hoffentlich so sein. Genau. Ja, jetzt hoffen wir, dass die Hallenweltmeisterschaften stattfinden können. Hoffen natürlich erstmal, dass die stattfinden können, weil die Lage bis dahin deeskaliert ist, weltpolitisch. Und warten jetzt nochmal gespannt die Nominierung ab. Ich denke mal, die Teams sollten relativ klar sein. Da können wir vielleicht auch nochmal hier News breaken. Weil man sollte über 1500 bei den Nominierungen nochmal ganz genau hinschauen. Es könnte nämlich sein, dass sich jemand dazu entschieden hat, die Hallen-WM doch zu laufen.
Homiotis Faye.
Obwohl er es in unserem Podcast und überall anders, die ganze Zeit anders verkündet hatte.
Oh, also doch nicht Homiotis Faye. Der war ja noch nicht bei uns im Podcast.
Doch nicht Homiotis Faye. Nee, also die Gerüchteküche sagt, dass Robert Faken doch direkt aus Südafrika anreisen will zur Hallen-WM.
Ja, finde ich geil.
Warten wir mal ab, wenn der Podcast raus ist. Vielleicht ist da die Nominierung schon draußen. Vielleicht ist es auch nur ein Gerücht. Dann entschuldigt bitte dafür. Aber es wäre, glaube ich, sehr, sehr cool, weil der, glaube ich, schon was reißen kann bei der Hallen-WM. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er mit dabei ist.
Ich mich auch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche.
So machen wir's. Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.